Willkommen zu AI Insights, dem KI-Podcast vom Medianet Berlin Brandenburg. Mit mir, dem Moderator Paul Probst. Der einzig wahre KI-Podcast im deutschen Internet. Die Folgen mache ich hier nie alleine, sondern immer einen spannenden Gast da. Und das ist auch heute so. Mein Gast heute macht die ARD endlich wieder cool und für die jungen Leute interessant. Und hat zuvor aber auch ein KI-Startup aufgebaut. Wie sie diese beiden Welten verbindet, das verrät sie uns heute. Willkommen, Miriam Mogge.
Hi, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ich habe es gerade schon verraten, du hilfst der ARD, endlich die jungen Leute zu erreichen. Im Internet.
Ich versuch's.
Du versuchst es. Mit der ARD Mediathek, richtig? Da bist du jetzt Produktmanagerin.
Genau, also ich bin für Mediathek und vor allem aber auch Audiothek zuständig. Für mich ist das keine neue Welt. Ich war schon mal bei der ARD und bin sozusagen zur Familie zurückgekehrt. Und hoffe, dass wir mit unseren Inhalten weiterhin die Leute erreichen können. Und mache daher die technischen Produktmanagement-Geschichten für die beiden Produkte.
Was machst du da genau? Wie sieht das aus?
Ich sag ja immer Peitschen und Streicheln von Programmierern. Man muss nur wissen, wer wann was braucht. Nein, konkret geht es darum, neue Feature einzuführen, die zu konzipieren, mit den Stakeholdern abzusprechen, was notwendig ist, was wichtig ist. Ne? Wir wissen alle, eine coole Idee haben reicht oft nicht aus. Wir müssen Dinge berücksichtigen wie Datenschutz, Barrierefreiheit, verschiedene Interessen von den Redaktionen und so weiter. Und dann zu schauen, wie kann das im Design umgesetzt werden, programmiert und dann letztendlich in die Mediathek einfließen. Und das ist mein Job.
Und das heißt, du sagst, du bist zurückgekehrt in den Schoß der Familie. Wo warst du denn so lange?
Ja, ich habe zwischendurch bei einem KI-Startup, das heißt, eigentlich gar kein Startup mehr, die gab es seit 15 Jahren auf dem Markt, Retresco gearbeitet. Auch ein Berliner Unternehmen und die haben AI eigentlich schon gemacht, bevor es AI so omnipräsent in Form von ChatGPT und so auf dem Markt gab. Und ich hatte nebenbei ein Startup gegründet, eigentlich schon 2016. Das hatte zu dem Zeitpunkt noch keine KI und habe dann gesagt, also wenn ich jetzt nicht, wo ChatGPT auf dem Markt ist, KI einbaue, dann sind wir aber ganz schnell weg vom Markt.
Aber ganz schnell.
Jetzt muss ich mich da mal drum kümmern. Und wir haben das alles eingebaut und ich bin ganz happy mit dem Produkt jetzt.
Das ist dein Startup, ne?
Genau.
Factfox, da kommen wir gleich noch drauf. Das hast du aber nebenbei gegründet in so einem Hackathon, wenn ich mich nicht täusche. Da warst du noch irgendwo anders angestellt.
Genau, damals war ich noch beim Bayerischen Rundfunk.
Bayerischer Rundfunk.
Und deswegen ja auch zurück. Und genau, wir haben bei einem Hackathon mit dem Produkt gewonnen. Und was dann so eine fixe Idee war, wurde dann ganz schnell ein Unternehmen, weil mich am nächsten Tag der Chefredakteur anrief, der dpa, und sagte, ja, ihr habt ja gestern hier den Hackathon gewonnen. Ich habe hier ein Medienunternehmen, nach der Pressemitteilung riefen die mich an und sagten, sie würden das gern nutzen. Und wir guckten uns nur an und waren so, ja, das ist jetzt so ein Prototyp gewesen, ein Klickdummy. Na gut, dann machen wir das halt jetzt.
nee, funktioniert. Ja. Ist aber teuer leider.
Ja.
Ja, sehr teuer.
Hast du dich informiert?
Nein, das habe ich jetzt geraten. So hätte ich es, glaube ich, gemacht. Ja. Einfach erstmal pretenden und sagen, klar, es funktioniert, also wir sind bereit. Ist aber leider sehr teuer.
Und damals war das noch gar nicht so teuer. Jetzt ist es teuer.
Und du hast vorhin schon kurz angerissen, du hast ja dann auch Factfox erst ohne KI quasi aufgebaut.
Genau.
Und dann gesehen, dass an der Stelle KI wahnsinnig hilfreich sein kann für das Produkt. Was für ein Produkt ist denn Factfox überhaupt?
Factfox ist ein Tool, mit dem wir helfen, Kommentare schneller zu beantworten oder Anfragen. Factfox kann eingesetzt werden in verschiedenen Bereichen, auf Social Media, im Kundenservice, in der PR. Im Grunde überall, wo ein Unternehmen Anfragen erreichen. Beispielsweise ist es sehr viel im Einsatz im Kundenservice. Können wir uns vorstellen, Leute haben Beschwerden, schreiben eine Mail.
Der Tatort war schlecht diesen Sonntag.
Genau. Könnte ich eine Autogrammkarte haben von Hansi Hinterseer oder Florian Silbereisen? Und diese Fragen möchten natürlich beantwortet werden. Und man kann mit Factfox dann mit nur einem Klick eine perfekte Antwort auf jede Frage bekommen. und die Antwort wird generiert aus dem Wissen des Unternehmens. Mhm. Das heißt, wir schmeißen einmal alle möglichen Textbausteine vom Unternehmen da rein, wir können Dateien reinschieben, wir können RSS-Feeds anschließen, Inhalte der eigenen Website, Datenbanken, Archivsysteme. Mhm. Und dann kriegt der Social Media Redakteur oder der Mensch, der im Customer Support das beantworten muss, eben angezeigt, guck mal, das wäre eine perfekte Antwort, mhm, und sieht darunter auch, woraus sich die zusammensetzt. Mhm. Und das unterscheidet uns auch nochmal ein bisschen von ChatGPT, dass wir da sehr transparent sind und dass wir auch sagen, naja, wenn eine von den verwendeten Quellen dir jetzt nicht passt, weil du siehst, ach, das ist ja ein Flyer, der ist letzte Woche aktualisiert worden, dann kannst du den eben auch rausnehmen und dann generiert der neu. Und ich glaube, das Allerwichtigste, wenn es nichts gibt im Unternehmen auf diese Frage, wie Autogrammkarte von Hansi Hinterseher, aber ich glaube, das gibt es nicht in der ARD, dann sagt er dir. Dazu liegt leider nichts vor, aber speicher doch ab, was du jetzt hier was du geantwortet hast für den nächsten Kollegen.
Also eine der schwierigsten Übungen für KI heute zu sagen, ich weiß es nicht.
Genau.
Ist bei euch etwas, was stattfindet und in diesem Fall für Journalismus ja auch total wichtig ist. Zu sagen, ja,
vielleicht sollten wir damit werben. Unsere KI weiß auch nichts, aber sie weiß es.
Unsere KI kann auch Nein sagen. Ja, super wichtiger Punkt. Mich interessieren ein paar technische Sachen daran. Erstens, wie wird das aufgerufen? Also wenn ich jetzt ein Redakteur bin, Redakteurin, wie nutze ich euer System? Habe ich das in meinem Browser als Plugin oder wie
genau
funktioniert das?
Also es ist ein Browser-Plugin. Mhm. Und das macht es eigentlich ganz entspannt, weil du dadurch, egal was für ein Tool du bereits verwendest, für dein ganzes Community-Management, viel in der ARD nutzen das zum Beispiel auch, um damit Kommentare zu beantworten. Mhm. Wie oft muss ich meinen Aluhut waschen? Stimmt es, dass in den Corona-Masken Würmern war und ich die jetzt immer noch in mir trage? Mhm. Tolle Fragen.
Brainworms.
Ja, ja, we all know it. Mhm. Stimmt es, dass der Tisch aus Lava ist? Und egal, was für ein System verwendet wird, also ob das was von SAP ist, ob das von Social Hub ist, HubSpot, dadurch, dass es eine Browser-Extension ist, können wir uns auf alles oben drauf setzen. Mhm. Und es funktioniert tatsächlich so, ich bin im Web, kriege in einem System meine Anfrage, markiere es, öffne das Kontextmenü, dann erscheint da Factfox als ein Button, ich öffne damit ein Pop-up und kriege da drin den Antwortvorschlag. Mhm.
Und es speist aus den Daten des Unternehmens, die quasi die Unternehmen bereitstellen, hast du gesagt?
Genau.
Sind die denn da sicher, wenn die da reinkommen?
Na klar.
Weil ich natürlich als ARD vielleicht sage oder als Unternehmen, privates Unternehmen, meine ganzen Firmendaten, die möchte ich aber nicht, dass die jetzt da öffentlich einsehbar sind.
Ja, ich glaube, dadurch, dass sowohl mein Background wie auch der von meinem technischen Mitgründer aus einem sehr sensiblen Bereich sind, wo man weiß, wie man mit Daten umgeht, haben wir da einen ganz großen Wert drauf gelegt, dass es eben barrierefrei wie auch Datensicherheit ganz groß geschrieben wird, weil das sind einfach auch sensible Sachen, die dürfen nicht nach außen geraten, es sind super Gaune, also wenn da nach außen gerät, was für Textbausteine es für irgendwas gibt, möchte man nicht.
Unangenehm.
Mal davon abgesehen, dass wir es ja müssen. Mhm. Aber wir nehmen das Thema natürlich ernst und unsere KI darf das nicht mal zum Training verwenden, die Sachen, die da eingespielt werden.
Und wie habt ihr das gemacht, bevor ihr KI hattet, damit wir ein bisschen die Wirkung von KI verstehen, wie das System vorher aufgebaut?
Ja, davor hatten wir eigentlich von der Funktion das Gleiche. Du markierst das Ganze, es öffnet sich ein Pop-up und dann kriegst du aber nur die Quellen, aus denen du das, also mit Informationen.
Schlagwortsuche dann quasi, oder?
Ja, genau. Der sagt, ey, guck mal, da hast du einen Flyer zu. Mhm. Dann hast du hier noch was auf deiner Website stehen und hier gibt's noch einen Textbaustein. Mhm. Verwende das doch. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich eins dieser wenigen Unternehmen, die nicht gesagt haben, es gibt KI, was können wir denn damit machen? Na klar, Textgenerierung und wir brauchen irgendwie Quellen. Mhm. Sondern wir hatten Kunden, die ihre ganzen Quellen da schon reingelegt haben und wir haben immer gesagt, ja, und anstatt diese Quellen jetzt noch zu durchsuchen, generieren wir doch daraus einen Text.
Also die Daten lagen schon vor.
Genau. Mhm.
Okay, da hat der KI draufgesetzt um die Suche natürlich semantischer zu machen und vor allen Dingen aber auch schon Antworten zu generieren, fertige Antworten.
Genau.
Und neben KI kann nicht freiwillig zugeben, dass es nichts weiß oder etwas nicht weiß, ist KI jetzt aber auch nicht so super gut in gute Texte schreiben, oder? Und gerade du, jemand, der aus dem Journalismus kommt, wie gut sind die Textbausteine, die da rauskommen oder die Antworten, die vorgegeben werden?
Genau, also wir schauen, dass wir das Wording immer so auf den Kunden genau anpassen, damit es dann auch wie die Marke klingt. Ich glaube, man kann sich das mal ganz gut vorstellen. Wenn ich an Rolls Royce eine E-Mail schreiben würde, würde ich was anderes erwarten, als wenn ich das jetzt an Nike schreibe. Und für die meisten Use Cases in diesem Bereich reicht das natürlich auch aus, weil das ist ja, es geht ja um Informationen, die ich haben möchte. Es geht ja nicht darum, jetzt einen Text für das Zeitmagazin zu schreiben, der möglichst unterhaltsam sein soll.
Okay, also es soll einfach nicht jetzt super sprachlich, es ist kein sonnetischer Beitrag, sondern eher eine kurze Antwort auf eine Anfrage, ein Textbaustein, der irgendwo reinkommt oder so.
Genau.
Okay. Wie sicher ist quasi das Output, also ihr gebt die Quellen auch an, ne? Also das, welche Quellen genutzt werden, werden immer angezeigt. Und ich kann die abwählen, hast du gesagt.
Genau.
Und ich kann die auch stetig aktualisieren? Das heißt, ich kann dann neue Sachen einfüttern oder macht ihr das dann oder wie läuft das?
Nee, das kannst du selber machen. Wir haben dann eine Eingabemaske, dann kannst du per Drag and Drop der Dokumente reinziehen, du kannst händisch was eintragen. Du kannst auch, wenn du jetzt sagst, ich habe eine super E-Mail verfasst, die würde ich gerne speichern, kannst du das auch markieren. Rechte Maustaste speichern und dann ist es direkt drin. Also wir haben versucht, die Workflows so easy wie möglich zu gestalten.
Das ist ja quasi wie so ein Dashboard dann auch?
Genau.
Okay, und da kannst du deine letzten Anfragen sehen oder?
Ja, du kannst auch so Trendings sehen.
Von den Kolleginnen? Ja.
Von deinem Unternehmen. Zu welchen Begriffen wurde viel angelegt in letzter Zeit, in den letzten 2 bis 8 Wochen? Was wurde viel abgerufen? Das sind manchmal auch sehr lustige Trends.
Das
letzten Sommer großer Trend, Biergarten.
Biergarten?
Ja.
Im letzten Sommer? Warum? Ja. Warum gerade?
Wissen
wir das?
Ich
unterstelle mal, das ist ein wiederkehrender Trend.
Vielleicht.
Biergärten, oder?
Aber es wurde sehr viel angelegt zu Biergärten.
Auch noch eine schöne Sache aus München auch noch.
Ich sag nicht bei welchem Unternehmen. Aber wir hatten das in einem Kundencall besprochen. Und so, okay.
Okay.
Alles klar, das ist trending.
Okay, sag nochmal, für wen Effectvox eigentlich gedacht ist. Was sind so eure Hauptzielgruppen?
Genau, also zum einen, also wir reden eher über große Unternehmen, ich sag mal so ab 3000 Mitarbeiter und aufwärts, die viele Kundenanfragen bekommen für den Bereich Customer Support. Sowie Unternehmen, die auf Social Media aktiv sind und da viele Kommentare und Anfragen erhalten. Das sind so unsere primären Zielgruppen. Mhm. Und zu großen Unternehmen zählen wir eben auch Medienhäuser mit dazu, die das vor allem im Community Management nutzen, weil wir wissen ja alle, dass Communities gestärkt werden, umso mehr ich mit denen interagiere. Und dann gibt es noch so ein ganz nettes Feature, gerade für Unternehmen, die natürlich auch ihre Artikel hinter der Bezahlschranke haben, dass wir in der Antwortgenerierung auch Links mitschicken können. Wenn wir sagen, okay, da habt ihr was unter dem und dem Artikel vorliegen, dann schicken wir das mit in die Antwort rein. Und es ist kenntlich gemacht, ob dieser Artikel hinter der Bezahlschranke liegt oder nicht. Denn wenn man 8-mal als Nutzer gegen die Bezahlschranke läuft in einem bestimmten Rahmen, ist man gewillter, eben ein Abo abzuschließen oder nicht. Und so haben wir einen weiteren Nudging Point und können dann eben auch tracken, ob die Nutzer dann da drauf gegangen sind und vielleicht sogar darüber gekauft haben, weil mir das ja direkt empfohlen wurde und ich nicht nur einfach so da reingelaufen bin.
Achtmal, ist das so eine Zahl einfach so aus dem,
das ist so ein,
aus dem Hut oder ist das,
also das ist
nach 8-mal, okay, ich gebe es auf, ich zahle jetzt.
Es nervt, dann zahle ich
Dann zahle ich jetzt. Okay.
Wahrscheinlich ist jetzt, glaube ich, auch eine Durchschnittszahl, aber ich habe das mehrfach gehört von Leuten aus dem Bereich, dass ich dachte, okay, also es scheint so ein Common Sense zu sein, 8-mal.
Ja. Okay, und man ist ein relativ großes Unternehmen und gerade wenn du so ein Medienunternehmen hast, da gibt es sehr viele Akten. Sehr viel Papier.
Ja.
Was ist mit diesen ganzen Daten, die dort in diesen Leitsordnern liegen? Digitalisiert ihr die auch und werden die auch Teil des KI-Bots, wenn man so nennen, sagen möchte?
Also es geht uns ja schon auch darum, bewusst zu sagen, was kommt in Effectvox rein und was nicht. Und das sollte man sich eben vorher überlegen, um dann eben nur auf diese Sachen zuzugreifen. Okay. Aber wenn man sagt, hey, wir haben hier einen Papierordner mit Informationen, die ich verwenden könnte, um nach außen zu kommunizieren, kannst du die halt mit dem Handy abfotografieren, hochladen und dann können wir das eben direkt so auslesen. Okay. Genau.
Ihr geht dabei jetzt nicht ins Archiv und in den Keller und scannt jetzt mal eben 800.000 Akten durch. Das würdet ihr jetzt
selten,
nicht.
Aber ja, es liegt selten. Nur vor meiner Angst vor Spinnen.
Ah, okay. Ja. Wenn der vorher einmal durchgehen würde, dann vielleicht, aber...
Ja, vielleicht okay, auch
vielleicht
nicht.
Vielleicht auch lieber nicht. Nee. Ja, verstehe ich. Okay, das ist Fact Fox. Klingt super spannend. Wie sieht die Zukunft damit aus? Wo wollt ihr hin?
Ja, also im Moment sind wir eigentlich happy um jeden Kunden, der es nutzt und versuchen mit denen zusammen die Sachen weiterzuentwickeln. Unser Credo ist, also wir haben kein Investment, wir sind gebootstrapped und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir sagen, wir möchten das Produkt mit unseren Kunden weiterentwickeln, weil wir der Meinung sind, dass Kunden häufig die besten Ideen haben. Manchmal ist das gar nicht direkt, dass sie kommen und sagen, hey, ich brauche die und die Funktion, sondern wenn man mit denen spricht und ihnen zuhört, sie aus ihrem Arbeitsalltag erzählen, was denn manchmal so nervt und daraus Lösungen zu entwickeln. Und das ist im Moment so ein bisschen unser Ansatz, weil wir sagen, das Grundprodukt funktioniert gut, ist im Einsatz, die Leute sind super happy, das zu nutzen und so eben Stück für Stück das weiterzuentwickeln und auf dem Markt zu halten.
Okay. Und gibt es, wenn du jetzt in deinem anderen Job bei der ARD, kommt da KI zum Einsatz irgendwie in der ARD-Audiothek, in der Mediathek oder so? Findet das da irgendwo statt schon? Darfst du das sagen? Ist das oder ist das als geheim?
Also ich weiß, dass es da Initiativen gibt. Ich bin da ja jetzt auch noch relativ neu. Es gibt eine ganz tolle Einheit vom SWR und vom Bayerischen Rundfunk jeweils. Das wäre auch eine spannende Gesprächspartnerin für dich, die Uli Köppen vom BR AI Lab.
Das ist schon mal eine Einladung, die jetzt hier rausgeht.
Ja, also wirklich, die ist in München, aber die ist super.
Tolle München Frau. Soll ja schön sein, habe ich gehört.
Ja, also immer eine Reise wert. Auch in die Berge. und da gibt es Initiativen, es gibt Entwicklungen und da wird auch bald ganz viel Neues kommen, kann ich schon verraten.
Okay, aber so viel mehr darfst du noch nicht verraten anscheinend.
Mehr darf ich dazu noch nicht sagen.
Okay, aber KI findet Einzug auch in die deutschen Medienanstalten.
Auf jeden Fall.
Wenn du mal so guckst, wo dich KI neben FactFox begleitet, wo nutzt du es für dich? Wo bringst du dir was? Wo siehst du einen Mehrwert?
Ich glaube, so ein typischer ständiger Begleiter ist natürlich ChatGPT geworden. Und ich merke, wie ich ChatGPT eigentlich permanent für irgendwelche Personal Belongings benutze. Was hatte ich noch? Ich bin gerade umgezogen und im Bad war so eine Folie am Fenster, die ging nicht so easy ab. So, dann frage ich halt ChatGPT. Ich konnte mich neulich nicht motivieren und aufraffen, ich frage ChatGPT. Ich habe mich neulich mit meinem Freund gestritten, ich versuche ChatGPT den Streit aus der Perspektive meines Freundes zu erzählen.
Und schon ist er geklärt.
Um besser ihn zu verstehen, weil wir wissen ja auch, ChatGPT redet immer gerne einem selbst so nach der Gusto. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche es einfach andersrum zu erklären.
Smart. Und schlauer als KI einfach.
Ab und zu nutze ich noch MI, menschliche Intelligenz. also von daher, das ist eigentlich, und ich glaube, das ist auch das, wo wir hinkommen werden mit KI. Es ist nicht mehr dieses... Oh, ich nutze etwas mit KI, sondern ist es so ein ständiger Begleiter.
Ein bisschen so schmuddelig, so wie, ich war mal im Erotikladen.
Boah. Nein, aber ich glaube, es ist so, wie wir sagen ja heute auch nicht mehr, ich habe das mal im Internet gemacht oder ich habe das mit dem Rechner gemacht, wie man vielleicht am Anfang gesagt hat.
Ja.
Ja, es wird einfach Einzug.
Wie meine Eltern immer noch sagen, glaube ich.
Meine Mutter sagt auch zu ihrem Ladekabel Schnur.
Schnur? Hast du die Schnur reingesteckt?
Ich kann meine Schnur für den Laptop nicht finden.
Okay, also das auf jeden Fall so, und dass sie uns als Bot begleiten. Und würdest du sagen, sie werden auch irgendwann in der Mediathek stattfinden als Inhalte, KI-generierte Videos und Filme und so? Siehst du das kommen?
Also super schwierig, weil es natürlich auch strenge Auflagen dafür gibt, wie das gekennzeichnet werden muss und inwiefern das möglich ist. Weil gerade als öffentlich-rechtlich hat man da natürlich nochmal ein anderes Augenmerk als vielleicht andere Medienhäuser mit Überprüfung, ist das korrekt? Wird auch gerade sehr viel diskutiert. Es gibt so einen KI-Stammtisch in der ARD und da wird das sehr viel besprochen. Deswegen glaube ich, komplett KI-generierte Inhalte, das wird noch dauern. Aber die KI wird auf jeden Fall benutzt für Ideenfindungen, Kreativprozesse und so weiter. Also das findet durchaus schon statt in den Redaktionen.
Auch so offiziell implementiert oder ist das eher so, Leute nutzen halt nebenbei ChatGPT? Also ich frage mich auch, wie die Redakteure da auch schon rangeführt werden in den jeweiligen Anstalten, KI zu nutzen, um ihre Arbeit besser oder leichter zu machen. Ob das irgendwie auch von oben kommt oder ob das eher so ist, jeder guckt mal so, wie es für sich passt und was ihm jemand empfohlen hat.
Nee, also es gibt tatsächlich auch ein eigenes internes SWR-GPT.
SWR-GPT.
Ja, das ist im Grunde halt ein ChatGPT, aber vom SWR nochmal so ein bisschen adaptiert, damit da nicht völliger Blödsinn bei rauskommt. Und da werden die Leute gezielt hingeführt, dass man das bitte nutzen soll. Und es gibt Workshops, wie kann ich KI nutzen für meinen redaktionellen für mein redaktionelles Arbeiten. Es gibt Schulungen zu dem Thema. Also das ist schon was vorangetrieben wird und auch von oben gepusht und gewollt.
Okay, das ist schon mal gut, dass das zumindest passiert. Also weil die Implementierung von KI in Unternehmen ist ja etwas, was in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen in Verruf war, weil, ich glaube McKinsey war es, festgestellt hat in einer Studie, dass es einfach überhaupt noch nicht erfolgreich ist und auch noch nicht erfolgreich umgesetzt wird und auch noch keinen Mehrwert bietet. Jetzt sind da viele Menschen, die diese Studie so ein bisschen anzweifeln und auch wie man sich Dinge angeschaut hat. Unterstelltermaßen ist, wenn du einen Redaktionsalltag hast, in dem du viele Texte verfassen, recherchieren musst. Ich finde zum Beispiel, also Recherche ist KI halt Gold wert.
Ja, super. Also von daher, ich glaube, das Schöne eigentlich im Journalismus ist ja mit der KI, also ich glaube, der deutsche Journalismus hat sehr viele Trends verschlafen oder zu lange auch irgendwie einfach gedacht, ist nicht so viel wert wie gesamte Digitalisierung. Aber es wurde so viel über KI geschrieben, und allein dadurch ist das für die Journalisten ja nochmal präsenter und ist ein Thema, das sehr breit aufgenommen wird. Aber gefühlt nicht nur in der ARD, sondern in der gesamten Medienwelt habe ich das Gefühl, dass es da sehr viel Offenheit gibt. Wenn natürlich auch Bedenken mit, was da so sein kann, aber wenn man geschult ist, dann ist das ja eigentlich kein Problem.
Ich frage mich auch, ob es einen Unterschied gibt zwischen deutschen Medienumgang mit KI und amerikanischen oder anderen Ländern. Wie deutsche Presse auf so technische Entwicklungen guckt. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist immer entweder ist es Arnold Schwarzenegger im Terminator, it's all doomsday and God of God, oder es wird sich komplett lächerlich gemacht über das, was es überhaupt schon geht. So, das ist, glaube ich, auch so eine deutsche Art und Weise. Diese, naja, guck mal, da habe ich jetzt gefragt, was da kommt, natürlich völliger Quatsch raus. Und das soll jetzt dieses KI sein. Es wird so manchmal dann auch gar nicht richtig ernst genommen. Das finde ich eine weirde Geschichte, dass ich da nicht ganz entschieden werden kann, wie wir jetzt damit umgehen in der Öffentlichkeit. Vielleicht auch aus einer Angst heraus. Das ist auch so ein bisschen meine Sache oder meine Überlegung. Weil ich finde zum Beispiel, dass wir das Thema AGI, Superintelligenz und so nicht breiter besprechen, ist eigentlich echt nachteilig. So, weil in den USA sitzen so viele Unternehmen, die so viel Geld da reinpumpen, wie es nur geht. Jeder Cent, der irgendwo rumliegt, wird in Rechenzentren gesteckt, in der Hoffnung, dass man Superintelligenz erreicht. Das mag niemals passieren und dann haben wir eine krasse AI-Bubble und die Börse wird richtig crashen wahrscheinlich dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, je nachdem, wann das dann auffliegt, dass es leider doch nicht funktioniert und die ganzen Rechenzentren umsonst gebaut wurden oder zumindest nicht diese Auslastung erfahren werden, die sie jetzt haben. Sollte es aber doch funktionieren, what is then, würde jetzt der Franzose sagen. Und ich finde, das Thema machen wir in der Presse noch viel zu wenig auf. So darüber zu sprechen, was ist denn, wenn wir jetzt aber eine Superintelligenz haben. Und das würde ich gerne ein bisschen mehr lesen, so dazu. Oder?
Na gut, das ist natürlich auch ein Thema, ne? Die Leute wissen nicht, was ist dann. Und ich glaube, ein Punkt, der sehr deutsch ist, was du gerade sagtest mit diesem, der hat es aber falsch geantwortet, ist, wir schauen nicht da drauf, wow, es hat 50 Mal richtig geantwortet und klatschen, sondern wir schauen immer auf das einmal Falsche. Und wir haben den Wunsch nach Perfektion von Technik, Während wenn unser Kollege mal was falsch macht, dann sagen wir, der ist ja auch nur ein Mensch. Aber ist ja auch nur eine KI, würde niemand sagen, weil die muss immer funktionieren, weil das ist ja das Tolle an einer Maschine im Vergleich zu Menschen, dass es immer korrekt und immer richtig ist. Und ich glaube, da muss einfach so ein bisschen so ein Umdenken stattfinden. Vielleicht ist es auch eine gewisse, ja, dieses, haben wir immer schon so gemacht.
Auch eine gewisse Selbstverantwortung ja eigentlich. Weil in dem Moment, wo ich dir eine schlechte Frage stelle, bekomme ich auch nicht die Antwort, die ich haben möchte. So, und das ist ja mit KI das Gleiche. Wenn du einen schlechten Prompt schreibst oder nicht genau formulierst, was du eigentlich möchtest, bekommst du natürlich auch Quatsch raus. Also Garbage in, Garbage out, sagt man.
So. Ja, auf jeden Fall. Zu dem Thema auch, was ich immer ganz gerne mache, ist, wenn ich nicht so genau weiß, wie ich die Frage stellen soll, dass ich dann direkt in den Prompt mit reinschreibe. In den Prompt, na, das klingt immer schon so hochgestochen. Einfach in das Feld mit reinschreibe. Erstelle mir weitere Fragen, um dieses Thema perfekt für mich zu lösen. Und das klappt sehr, sehr gut.
Also kriegst du eine neue Fragestellung vorgeschlagen?
Nee, er fragt mich dann nach weiteren Fakten, um das zu lösen. Und to be honest, das machen wir ja mit Kollegen auch. Also wenn ich jemandem einen Arbeitsauftrag gebe, sage ich zum Schluss auch, hast du dazu noch Fragen oder ist alles für dich klar? Und dann sagt der auch, ja, das und das und das müsste ich nochmal wissen. Wie ist das? Wie steht der? Wo finde ich das? Und das fragt eine KI von alleine eben nicht. Würden sich schüchterne Kollegen vielleicht auch nicht trauen zu fragen. Die machen es dann einfach, dann kriegst du es wieder und bist so, was soll das? Und so, ja, wusste er halt nicht.
Das stimmt. Wobei diese Nachfrage, soll ich dir daraus noch Folgendes zaubern oder soll ich dir das nochmal in einzelne Punkte zusammenfassen oder möchtest du das doch mal so und so formuliert haben, die kriege ich jetzt schon. Und ich habe das Gefühl, dass die Bots, und das ist etwas, was mich auch krass nervt aktuell, dass sich Bots immer mehr anbiedern. So, ja. Also selbst Claude, wo ich großer Fan war, weil es einfach sehr neutral war, ist so super Gedanke, den du da hattest. Perfekte Frage, schöne Idee, würde ich genauso machen. Hallo? Nee, ich möchte so nicht mit dir reden. Und das Krasse ist aber, dass ja, es gab ja einen großen Aufstand, weil ChatGPT 4.0 war ja so ein bisschen.
Ja.
Und dann war er 5 und dann war so plötzlich total nüchtern und neutral und alle Leute ticken aus, weil es nicht mehr so der coole Buddy ist, der dich erstmal fragt, wie es geht und dir sagt, wie toll du bist. Und deswegen, du jetzt, glaube ich, neuer in der 5.1-Version, kannst du jetzt wieder ein bisschen anpassen und kannst sagen, hey, ja, sag mir nochmal diesen Song, den ich jetzt, oder das Gedicht, was ich hier geschrieben habe, das ist eine 10 von 10, so wie ich es geschrieben habe, stimmt's?
Oder? Natürlich.
Oder? Ja, wirklich. Finde ich fürchterlich.
Also mein Favorite war, jemand hatte das auch, die neue Version, ich weiß nicht mehr, welche das war, und dann hat ChatGPT immer angesetzt mit, ja, ich erkläre dir das jetzt ganz einfach und wie ich es einem guten Freund erklären würde.
Ich dachte, so ein dummer Jan, so wie du es bist.
Und ich so, ja, ist ja jetzt mal echt gut. Und dann kam aber auch immer das richtige Quatsch. So.
Ich finde auch, dass, also man versteht ja, dass natürlich für die Unternehmen selber, die wollen dich länger drin halten, die wollen dich in Konversation halten, die wollen mehr Anfragen von dir haben, entweder um daraus mehr Daten zu ziehen, um ihre Modelle zu trainieren oder auf der anderen Seite, um einfach irgendwie mehr zu zeigen, dass du viele Anfragen sendest und das Modell total toll ist. Verstehe ich schon irgendwie, aber finde ich keine gesunde Entwicklung. Und ich meine, das ist ja der andere Step, ist ja von OpenAI, die jetzt sagen, ab Dezember oder, nee, ich glaube Anfang nächsten Jahres kannst du, wenn du 18 bist, ja auch erotisch chatten mittlerweile. Ja, also, ab dann ist es für Leute, die volljährig sind.
Endlich. Soll ich habe so lange drauf gewartet.
Wirklich, oder? Dass heißt, ich endlich ein bisschen Sexting machen kann.
Alles, was früher Geld gekostet hat bei irgendwelchen Softporn-Nummern, kriegst du jetzt so.
Kannst du jetzt, genau.
Toll.
Und du kannst ja den Namen sogar aussuchen, der dir gegeben wird oder der anderen Seite.
Das macht mir Angst.
Ja. Genau, das sind aber so eine Sachen, wo ich mich frage, ob Menschen, die damit nicht ganz so sicher umgehen können, mit sich selber nicht so sicher umgehen können, die noch jung sind, ist das eine gute Sache, dass das so ist, dass die sich anbiedern, dass ich mir jetzt eine AI-Freundin bauen kann, weil ich sonst in meinem echten Leben nicht hinbekomme, jemanden anzusprechen. Also es gibt so einen Wirtschaftsprofessor, Scott Galloway.
Ja, klar, habe ich in Austin gerade gesehen. Super.
Super guter Typ.
Ja,
und er sagt, es wird halt gerade für junge Männer wird es super kompliziert, nachher in der echten Welt klarzukommen mit, nee, du bist nicht mein Typ, ich habe keinen Bock auf dich. Eine Abfuhr, die man sich halt im echten Leben auch mal einholt und dann aber auch normal und okay und gesittet, wie sie es gehört, darauf zu reagieren. Und nicht,
meinst du, es wird immer mehr Incels dann geben?
Exactly. So, das war so ein bisschen sein Take.
Und hast du diesen Film Her gesehen?
Ja.
Irgendwie erinnert mich alles, was gerade passiert, so an diesen Film.
Mhm. An vielen Stellen, ja. Stimmt.
Mhm. Man fand es damals so absurd und jetzt spricht man selber in sein Handy rein und fragt nach Beziehungstipps.
Ja. Ja, also was du dir alles für Tipps holst, ne? Und wie wenig selbstständig du noch bist an so ein paar Stellen. Also die Frage ist ja, kann man jetzt noch 2 Wochen ohne KI auskommen? Weiß ich gar nicht. Wird schwierig für mich. So.
Die Frage ist auch, inwieweit haben wir schon eine persönliche Beziehung zu unserer KI aufgebaut, ohne es überhaupt zu merken?
Mhm.
Also gerade für Menschen, die einsam sind, ist ja super, da ist mal jemand da, mit dem kann ich mich unterhalten, da kommt was zurück, der klatscht mir auch noch die ganze Zeit zu allem, was ich so sage. Ich frage, hey, meinst du, das ist eine super Idee, wenn ich jetzt meine Wohnung komplett verwahrlosen lasse? Ja, das ist klasse, weil da musst du dich um nichts mehr kümmern.
Ich erkläre es dir so, wie ich es einem guten Freund sagen würde, super Idee.
Super Idee, genau.
Ja. Ich glaube auch, dass da, glaube ich, noch vieles auf uns zukommen wird, was wir jetzt so nicht sehen. Und es gibt ja immer mehr Fälle, wo es leider tragische Ausgänge gibt.
Ja.
Also von daher, liebe Modellbetreiber, liebe KI-Trainer, bitte lasst die neutral sein. Dann bitte einfach ihre Arbeit machen. Ich möchte keinen neuen Kumpel. Ich möchte bitte einfach jemanden, der die Frage richtig beantwortet. Und vor allen Dingen jemand, der auch mal sagen kann, ich weiß es nicht. So wie bei euch.
Ah, oh, schönes Schlusswort, oder?
Schönes Schlusswort. Ich glaube, es ist nämlich schon soweit. Die Zeit ist, glaube ich, schon rum. Miriam, vielen Dank für diese Unterhaltung. Vielen Dank für die Einblicke in deine ARD-Welt, in deine KI-Startup-Welt. Viel Erfolg mit FactFox.
Danke für die Einladung.
Wir hauen natürlich den Link in die Shownotes. Und da das jetzt die letzte Folge ist, glaube ich, vor Weihnachten, wünsche ich und auch natürlich das Medianet Berlin-Brandenburg allen fantastische Weihnachten und für die, die kein Weihnachten feiern, auch fantastische Tage. Macht euch gemütlich, macht euch eine Kerze an oder mehrere. Was machst du noch? Weihnachtsmarkt oder auch kein Weihnachtsmarkt?
Kekse backen.
Wintermarkt. Kekse backen. Einfach gemütlich und die große Frage ist immer, wann fängt man mit dem ersten Teil Harry Potter an? Schon im November oder lieber erst Anfang Dezember, dann wird es aber auch knapp, was sind ja 7 Teile oder 8?
Vielleicht mit dem Öffnen des ersten Adventskalendertürchens.
Das ist unser kleiner Tipp, den wir euch
noch unser KI-Tipp
aus dem AI Insight Podcast. Fangt bitte mit Harry Potter erst nach dem 1.12. an. Ciao, ciao, vielen Dank.
Ciao, danke.